Der Titel der Predigt heute ist im Lauf der letzten 4 Wochen entstanden, weil ich zurzeit ein Buch etwas intensiver studiere. Und mich hat diese Frage beschäftigt. Und diese Frage möchte ich eins zu eins an euch weitergeben. Und der Titel der Predigt lautet Sünde im Volk Gottes? Fragezeichen. In Hesekiel 9, Vers 4 finden wir den Predigttext. Hesekiel 9, Vers 4. Dort lesen wir Hesekiel 9, Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Das Thema heute ist äußerst ernst. Und ich denke, dass, oder zumindest was ich so mitbekommen habe, dass man sich mit diesem Thema viel zu wenig bis gar nicht auseinandersetzt oder beschäftigt. Die Juden befinden sich in Babylon. Nach unzähligen Warnungen Jeremias, sich zum Herrn zu bekehren, umzukehren, ist es nun soweit. Gottes Volk hat alle Warnungen in den Wind geschlagen. Nebukadnezar rückt zum ersten Mal in Jerusalem an, 605 vor Christus, und verschleppt die erste Charge, sage ich mal so. Es gab 3 Verschleppungen. Was denkt ihr, wann Jeremia begonnen hat, gegen Jerusalem zu predigen? Wir denken manchmal oder neigen dazu zu denken, okay, wir lesen Jeremia. Jeremia ist beauftragt, gegen Jerusalem zu predigen, sie zu warnen, dass sie umkehren. Und wenn sie das nicht tun, werden die Babylonier kommen und die Chaldäer und sie mitnehmen. So, und das macht Jeremia, der kommt da ein paar Mal hin nach Jerusalem, vielleicht, was weiß ich, 5-mal, 10-mal, redet mit denen und dann passiert da nichts nach ein paar Monaten und dann kommt Nebukadnezar. Jeremia hat 629 vor Christus begonnen und hat 24 Jahre lang gepredigt zu Jerusalem. 24 Jahre lang. Und jetzt müssen wir kurz das System Babylons verstehen, was eine Verschleppung bedeutet, wie also Babylon vorgegangen ist damals. Die Ägypter hatten ihr System, die Assyrer, die Babylonier, die hatten alle so ein System. Babylon war so, der König von Babylon, also Nebukadnezar, wenn der ein Land erobern wollte, dann hat er einen Brief geschickt an den König des Landes, an die Fürsten und den König, und hat Gesandte mitgeschickt, ein paar aus seiner Armee. Und dann hat er in dem Brief drin geschrieben, ich möchte, dass du dich mir unterwirfst und als Zeichen, dass du das auch tun willst, möchte ich gerne 5 deiner Fürsten mit nach Babylon nehmen. Die kommen bitte mit meinen Gesandten mit. Das war als ein Zeichen. Wenn der König gesagt hat, ich bin einverstanden damit, ich unterwerfe mich dem Land, also den Babyloniern, dann hat er ein paar Fürsten mitgeschickt und die sind rübergegangen nach Babylon. Und die wurden dort nicht umgebracht als Geiseln ins Gefängnis, sondern die hatten meistens dann dort auch eine ehrenwerte Stellung. Ja, die Babylonier waren nicht grausam. Sie waren nur dann grausam, wenn du nicht gemacht hast, was sie gesagt haben. Aber ansonsten hast du ein gutes Leben führen können. Wir sehen es auch Daniel am Hof des Königs und die 3 Freunde. Die haben auch ein gutes Leben geführt. Die konnten ihren Glauben ausleben, bis auf einen Moment, wo Satan eine Falle gestellt hatte. Und wenn du dann nicht gehorsam bist, den Babyloniern, dann sind sie grausam. Aber sonst waren die Babylonier an sich nicht grausam. Okay, das war das System Babylons. Ein Brief schicken und Gesandte hin in das Land, und in diesem Fall war es Jerusalem, den König sagen, ich möchte, dass du dich mir unterwirfst, schick mir ein paar Fürsten von dir rüber, die bei mir sein werden, als Zeichen, dass du das akzeptierst. Ganz einfach. So, Jerusalem hat das natürlich nicht gemacht. Dann kam die erste Verschleppung, 605 vor Christus. Bei der ersten Verschleppung ging eine prominente Person mit, das war Daniel. Der war bei der ersten Verschleppung nach Babylon dabei. Dann kommt aber 7 Jahre danach, kommt Nebukadnezar ein zweites Mal nach Jerusalem. Und beim zweiten Mal nimmt er wieder eine bedeutende Persönlichkeit mit. Doch wer ist es jetzt? Dieser Mann sollte eine besondere Rolle spielen in der Weissagung gegen Jerusalem. Also er sollte einen besonderen Platz einnehmen. Gott hat ihn dafür erwählt. Und die zweite Verschleppung fand im Jahre 598 vor Christus statt, also wie gesagt 7 Jahre danach. Und 5 Jahre nach dieser Verschleppung, also 593, bekam dieser Mann seine erste Vision vom Gott. Das war am Fluss Kebar in Babylon. Habt ihr eine Vorstellung, wer das sein könnte? Es ist Hesekiel. Hesekiel war ein Zeitgenosse Jeremias mit einem einzigen Unterschied. Jeremia befand sich in Jerusalem, Hesekiel befand sich in Babylon. Es befanden sich nämlich zu dem Zeitpunkt noch einige Juden in Jerusalem und viele waren aber auch schon verschleppt nach Babylon. Und Gott hat dort und dort einen Propheten gehabt, der zu dem Volk redet. Und Hesekiel hatte eine ganz besondere Aufgabe bekommen. Er wurde vom Herrn als Wächter über sein Volk eingesetzt. Und was ist die Aufgabe eines Wächters über sein Volk? Das ist eigentlich nicht schwer. Er muss wachen und das Volk vor Gefahren warnen und schützen. Und Gefahren können sowohl von außen als auch von innen kommen, nicht wahr? Ein Beispiel. Ein Staat hat auch die Aufgabe, für sein Volk zu sorgen, über das Volk zu wachen, es zu beschützen. Wenn Gefahr droht, muss der Staat handeln. Wenn Gefahr von außen kommt, muss der Staat das Militär bereitstellen, um sein Volk, seine Bürger zu schützen. Droht aber Gefahr von innen, zum Beispiel Kriminalität, ja, dann wird die Justiz dort eingreifen, ja, dass das gebannt wird. Ja, also der Staat hat die Verantwortung für sein Volk. Und diese Verantwortung hat der Herr dem Hesekiel übertragen, für sein Volk als Wächter zu sein, dafür zu sorgen, dass alles einen guten Weg geht. Und so hatte auch Hesekiel eine enorm wichtige Aufgabe. Als Wächter sollte er für die Sicherheit des Volkes sorgen, doch es gab hier keine Gefahr von außen, die Gefahr kam von innen. Bereits vor der ersten Verschleppung nach Babylon wurde Jeremia beauftragt, das Volk von ihren eigenwilligen Wegen zu warnen. Sie hatten nämlich begonnen, Götzendienst zu treiben und den Herrn zu verlassen. Und so wurde Hesekiel nun als Wächter eingesetzt. Er sollte den Juden vor Augen halten, was sie getan hatten und was der Herr tun wird, wenn sie so weitermachen. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht noch eins verstehen, bevor wir jetzt richtig einsteigen. Hesekiel hat ja war bei der zweiten Wegführung nach Babylon dabei. Es gab insgesamt 3 Wegführungen nach Babylon. Er war bei der zweiten dabei. Und dort erhielt er ja etwa 5 Jahre später, danach, an diesem Fluss Kebar, seine erste Vision. Und von da an begann er gegen Jerusalem zu weissagen und Jerusalem vor diesen Fehlern zu warnen, so weiterzumachen. Denn sonst würde nämlich Nebukadnezar noch einmal kommen und noch einmal verschleppen aus Jerusalem. Denn noch befanden sich welche dort. Er hat also Briefe gesandt nach Jerusalem und hat dort das Volk gewarnt. Und sagt, wenn ihr nicht hierher kommen wollt, hört auf den Herrn. Kehrt um von euren bösen Wegen, sonst wird Nebukadnezar noch einmal kommen. Und so kündigte er damit auch die dritte und letzte Verschleppung Jerusalems an oder der Juden. Und hier beginnt eine große Vision, ihr Lieben, in Hesekiel Kapitel 8. Diese Vision zieht sich durch bis einschließlich Hesekiel 11, 4 ganze Kapitel. Das ist so tiefgründig. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr die Bibel studiert und im Moment vielleicht nicht wisst, wo soll ich was lesen, nehmt Hesekiel 8, 9, 10 und 11. Es ist unglaublich tief. Fangen wir mal an in Kapitel 8. Wir müssen jetzt ein paar Verse lesen. 9 Verse, 6 bis 15. 10 Verse. Ezekiel Kapitel 8, 6 bis 15. Da sprach er zu mir, also der Herr zu Ezekiel: Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier begeht, so dass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss. Aber du wirst noch mehr große Gräuel sehen. Und er führte mich zum Eingang des Vorhofs, und ich schaute, und siehe, da war ein Loch in der Wand. Da sprach er zu mir: Menschensohn, durchbrich doch die Wand. Als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir: Geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sich hier verüben, Da ging ich hinein und schaute, und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Und mitten unter ihnen stand Jasania, der Sohn Schafans. Und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchwolke stieg auf. Da sprach er zu mir: Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seiner Bilderkammer? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat dieses Land verlassen. Danach sprach er zu mir: Du wirst noch mehr große Gräuel sehen, die sie begehen. Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Was hat Ezekiel gesehen? Es stockt ihm den Atem. Er kann nicht glauben, was er da sieht. Im Haus des Herrn. Jerusalem, das Volk Gottes, komplett abgefallen. Also der totale Fall. Vielen Dank. Der totale Fall. Also schlimmer geht's nicht. Warum? Sie hätten ja sagen können: Wir gehen auf die Höhen und räuchern dort den Götzen. Oder wir gehen irgendwohin, aber im Tempel. Mitten im Tempel. Gräuliche Bildnisse von Gewürm und jeglichen Getieren, Götzen waren an die Wände des Tempels gezeichnet. Dazu 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel, die diesen Götzen mit ihren Räucherpfannen dienen. Es reicht nicht, dass im Haus des Herrn solche gräulichen Bilder und diese Götzen und alles dort stehen, sondern sie dienen ihm auch noch dort und räuchern und beten an im Haus des Herrn. Ezekiel kann kaum fassen, was er dort sieht. Und jetzt sagt der Herr zu ihm: Du wirst noch mehr Gräuel sehen, die sie begehen. Und dann führt der Herr ihn zum nördlichen Eingang des Tempels, ans Nordtor. Und was sieht Ezekiel dort? Die Frauen Jerusalems, wie sie den Tammuz beweinen. Und der Tammuz war ein babylonisch-assyrischer Gott. Ich glaube, der Hirtengott von denen war das. Das war auch ein sehr, es war ein Fruchtbarkeitsgott, hat viel mit der Astarte zu tun, mit Nimrod, mit diesen Fruchtbarkeitsritualen. Daher kommt das alles. Und Ezekiel sieht das und ist geschockt. Er kann nicht fassen, was er dort sieht. Nach alledem aber kommt die Stimme des Herrn noch einmal zu ihm und sagt: Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Was hat das zu bedeuten, was Ezekiel dort sah? Er sieht im Haus des Herrn allerlei Bildnisse und Götzen. Und diesen Götzen dienen die Ältesten Israels. Das heißt, sie haben andere Götter gehabt und somit, die Bibel nennt es, Hurerei getrieben. Was bedeutet Hurerei in der Bibel? Es ist ein Bild für geistliches Fremdgehen. Wenn Gott von Hurerei spricht in der Bibel, ist das geistliches Fremdgehen. Sie haben mich verlassen, sind anderen Götter nachgehangen. Was ist aber das Fatale daran? Sie tun es im Haus des Herrn. Sie missachten das Wort des Herrn und ersetzen sein Wort durch andere Lehren und Traditionen, durch Götzen. Für sie klingt das viel besser und viel schöner als das Wort Gottes. Sie brauchen Gott nicht mehr und auch von seinen Propheten und Knechten wollen sie nichts mehr hören. Warnungen werden in den Wind geschlagen, die Propheten werden getötet, wenn sie im Auftrag des Herrn zu ihnen kommen, um sie von diesen Wegen abzubringen und zu warnen. Und das alles geschieht im Haus des Herrn. Jetzt könnten wir sagen, mit einem Schmunzeln können wir so darauf zurückblicken und sagen, meine Güte, wie konnten die nur? Das alte Volk Israel, ständig auf Abwägen, fremde Götter, fremde Lehren, fremdes Feuer. Zum Glück haben wir heute nichts mehr damit zu tun. Stimmt das wirklich? Lasst uns mal kurz schauen, wie geht es heute in den Gemeinden Gottes zu. Die Endzeitgemeinde Gottes befindet sich auf dem Weg nach Kanaan, ins himmlische Jerusalem. Der Herr hat es seiner Prophetin Ellen White gezeigt. Und das war sogar ihre allererste Vision im Dezember 1844. Der Weg des Volkes Gottes ins himmlische Kanaan. Doch es gibt jemanden, der das auch weiß. Über diesen jemanden wird uns in Offenbarung 12 berichtet, dass er einen großen Zorn auf das Volk Gottes hat und umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, wen er kriegen kann. Frage: Hat Satan Zutritt in die Gemeinden oder nicht? Steht da ein Schild an der Gemeinde, wo ein Bild von ihm ist, durchgestrichen, Zutritt verboten. Wenn eins stehen würde, würde er sich darüber totlachen. Hat Satan Zutritt in die Gemeinden Gottes oder nicht? Natürlich kann er sie betreten. Das hängt ganz davon ab, ob eine Gemeinde rein ist, in der Kraft des Herrn, erfüllt mit dem Heiligen Geist lebt, oder ob eine Gemeinde den Schmutz dieser Welt reingelassen hat. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben, ob es eine Gemeinde des Herrn ist, die fest im Herrn gegründet ist, oder eine Gemeinde, die fest in der Welt steht. Denn den Schmutz der Welt, den weht nicht der Wind rein, sondern den bringt Satan rein. Also hat Satan freien Zutritt, wenn wir das zulassen. Eine Gemeinde, die alles Mögliche zulässt, was dem Herrn nicht gefällt, ermächtigt Satan, bevollmächtigt damit Satan zu tun, was er möchte. Ellen White sagt Folgendes im Großen Kampf, Seite 387. Was war der Anfang des großen Abfalls? Wie kam es dazu, dass die Kirche von der Einfachheit des Evangeliums abwich? Sie passte sich den Bräuchen des Heidentums an, um den Heiden die Annahme des Christentums zu erleichtern. Der Apostel Paulus erklärte schon in seinen Tagen, es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Solange die Apostel lebten, blieb die Gemeinde verhältnismäßig rein, schreibt Ellen White. Doch gegen Ende des zweiten Jahrhunderts veränderten sich die meisten Gemeinden. Als die alten Jünger gestorben waren, schwand unter ihren Kindern und den Neubekehrten die frühe Einfachheit und nahm kaum merkbar neue Formen an. Um Leute leichter zum Christentum zu bekehren, wurden die hohen Ansprüche gesenkt, und man erzeugte dadurch eine heidnische Flut, die in die Kirche hineinströmte, die ihre Gewohnheiten, Bräuche und Götzen mitbrachte. Beachtet ganz besonders diesen letzten Satz. Um Leute leichter zum Christentum zu bekehren, wurden die hohen Ansprüche gesenkt. Und man erzeugte dadurch eine heidnische Flut von Traditionen, Sitten, Gebräuchen, Götzen, die mit reingebracht wurden. Ellen White schreibt, die hohen Ansprüche wurden gesenkt. Was sehen wir heute im Christentum? Ich rede jetzt nicht nur vom Adventismus. Was sehen wir im Christentum? Wie sind die Ansprüche? Was für Ansprüche hat Gott noch an uns? Gott hat keine Ansprüche mehr an uns. Gott liebt alle. Ist alles okay. Du denkst so, ich denke so. Postmoderne. Klopft an die Tür. Jeder wird nach seiner Fassung selig. Keine Ansprüche. Gott hat keine Ansprüche. Gott ist kein Gott der Ansprüche. Gott ist nur ein Gott der Liebe. Ansprüche wurden gesenkt. Und jetzt sind sie so weit unten, dass man mit Füßen drauf rumtrampelt. Gott hat keine Ansprüche mehr. Und wenn du die 10 Gebote nicht akzeptieren willst, Gott liebt dich. Lebe einfach ein gutes Leben. Wenn du das nicht akzeptieren willst oder das, lebe einfach ein gutes Leben. Gott liebt dich. Keine Ansprüche hat Gott. Ellen White schreibt, und den Leuten, den Zugang zur Gemeinde oder zu den Gemeinden zu vereinfachen, wurden die hohen Ansprüche gesenkt. Man hat alles von draußen reingelassen, Türen weit auf. Fatal, es ist tragisch. Die Gemeinde des Herrn wurde immer mehr von Gewohnheiten und heidnischen Bräuchen und Götzen geflutet. Warum? Um es denen zu erleichtern, die vielleicht auch reinkommen möchten, die aber vielleicht sagen, oh, das ist mir zu viel Gebet, zu viel Gesang, das ist mir zu geistlich, ich möchte noch ein bisschen chilliger sein, können wir nicht noch ein bisschen das und das machen? Na, mach die Türen auf, bringt alles von draußen rein. Hesekiel hat geschaut in den Tempel des Herrn und hat gesehen, was alles von draußen reinkam. Wie sehen Gemeinden heute zum Teil aus? Es wird von A bis Z alles erlaubt. Fühl dich frei, jeder hat seine Meinung. Entwickle und entfalte deine Möglichkeiten in der Gemeinde. Dem einen gefällt Rockmusik, machen wir christliche Rockmusik auf unseren Bühnen. Der nächste läuft gerne ultramodisch gekleidet herum, kein Problem. Jeder kann hier rumlaufen, wie er will, aber seid mir bitte nicht böse. Zu diesem Thema hat Ellen White ganz, ganz signifikant deutliche Aussagen. Auf den Spuren des großen Arztes, zum Beispiel Seite 294, sagt sie, Veränderungen in der Kleidung zu treffen, nur um der Mode willen, wird von dem Wort Gottes nicht gut geheißen. Weiter sagt sie aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 181, in allen Fragen der Kleidung sollten die Anweisungen der Bibel genau beachtet werden. Die Göttin der Mode hat die Herrschaft über die Welt errungen und schleicht sich häufig auch in die Gemeinden hinein. Und im Buch Ruf an die Jugend gibt es ein ganzes Kapitel, Kapitel 122, ein komplettes Kapitel, das trägt die Überschrift Kleidergötzen. Also über Kleider spricht Ellen White deutlich. Und ich möchte wirklich, versteht mich nicht falsch, wenn ich etwas sage, und Propheten sind auch oft falsch verstanden worden, deswegen wurden sie gehasst. Aber wenn ich etwas sage, sage ich es nicht, um mit jemandem auf die Finger zu zeigen, denn zuerst zeige ich auf mich, ich habe auch Sünde, die ich ablegen muss vor dem Herrn. Ich möchte aber ein kurzes Problem nur am Rande anschneiden. Das, was Ellen White hier sagt, die Göttin der Mode hat Einzug gehalten in die Gemeinden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass eine Gemeinde mehr die Bühne einer Modenschau ist. Wer hat das neueste, beste Kleid, die tollsten Schuhe, dieses, jenes? Das ist nicht der Wille Gottes, ihr Lieben. Und es ist auch so, das betrifft jetzt leider mehr die Frauen, es ist auch so, oder gerade die jungen Frauen, dass man manchmal nicht mehr unterscheiden kann, ist diese Person ein Mensch, der sein Leben Gott von ganzem Herzen übergeben hat, oder dient dieser Mensch in seinem Herzen jemand ganz anderen durch die Kleidung, die er trägt. Manchmal ist die Kleidung so provokant, dass es Männern schwerfällt in der Gemeinde, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren. Draußen sind 30 Grad, wir ziehen nichts an. Oder fast nichts, nichts geht nicht. Wir ziehen fast nichts an, weil es so heiß ist draußen. Und so laufen die Leute in die Gemeinde rein. Ist das der Ort, wo man sich hinstellt und sich präsentiert und wo das Wort Gottes eigentlich Kraft haben sollte, der Geist Gottes wirken sollte und die Hälfte der, das betrifft jetzt die Männer, gedanklich gebunden sind. Es ist Satans Lockmittel. Ihr Lieben, Kleidung ist ein äußerst wichtiges Thema in den Gemeinden des Herrn. Ellen White sagt, mach das nicht. Die Göttin der Mode hat Einzug gehalten in die Gemeinden und sie hat viel Kraft. Wie sieht es mit der reinen Lehre in der Gemeinde aus? Da tauchen plötzlich Gelehrte auf, die neue Erkenntnisse haben. Oder die Bedeutung des Heiligtums wird herabgestuft, neutralisiert. Erweckung und Reformation hat keinen Raum mehr in den Gemeinden. Die Engelsbotschaft wird angegriffen, weil in der Engelsbotschaft finden wir ein Feindbild. In Offenbarung 14 ab Vers 6, wo es dann losgeht und in Vers 7 die erste Engelsbotschaft Kraft bekommt, finden wir nachher bis zu Vers 11 in der letzten Engelsbotschaft, finden wir so eine rote Linie, die sich durchzieht und da ist ein Bild gezeichnet von jemandem, der gegen Gott arbeitet, von dem Gott warnt und sagt, komm heraus. Aber heute sind Feindbilder unpopulär, unmodern. Wir wollen ja die Ökumene, predigt ja das Gegenteil, kein Feindbild mehr, alle eins. Aber Gott sagt, nein, ich habe einen Feind, der arbeitet gegen mich. Dieser Feind trägt einen Namen, Babylon. Das sind die Kirchen, die gefallen sind. Kommt heraus aus ihr. Aber das ist nicht modern heute. Und es wird noch viel heftiger kommen. Die nahe bevorstehende Wiederkunft Jesu. Kein Interesse mehr an dieser Botschaft. Wird in vielen Gemeinden nicht mehr gepredigt. Oder nur noch ganz wenig. Irrlehren in den Gemeinden, ihr Lieben. Diese Dinge werden akzeptiert. Musik, Mode, Irrlehren, Ökumene, heidnische Bräuche, Traditionen. Viele Dinge werden in den Gemeinden akzeptiert und gelebt. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Auch im Volk Israel, zur Zeit Ezekiels, der als Wächter über die Gemeinde Gottes gesetzt wurde, passierten diese Dinge. Was sah Ezekiel, als er in den Tempel hineingeführt wurde? Er sah, wie jeder das tat, was ihm gefiel. Eine Menge Bildnisse und eine Menge Götzen. Die Frauen beweinten den Tammuz, den babylonischen Gott. Die Männer hatten vielleicht einen assyrischen Gott. Die nächsten hatten einen ägyptischen Gott. Jeder hatte seine Götter, jeder räucherte irgendwelchen Götzen und Bildnissen, jeder fühlte sich frei, nach seinen eigenen Wünschen zu leben und seinen eigenen Vorlieben zu dienen. Es waren unzählige Götzen und verschiedene Bilder. Jeder hatte seinen Lieblingsgott. Und das alles geschieht mitten im Volk Gottes. Und jetzt müssen wir ein paar Kapitel weiterspringen. Wir bleiben in Ezekiel und gehen zu Kapitel 22. Dort lesen wir zwei Verse. Ezekiel Kapitel 22. Und dort die Verse 26 und Vers 30. Auch hier geht es um die Sünden Jerusalems, also des Volkes Gottes. Vers 26. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Sie machen keinen Unterschied mehr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Ihr Lieben, viele Christen leben heute mitten in der Welt. Sie gehen regelmäßig in die Gemeinde Gottes. Sie singen, sie beten, lernen die Lektion jede Woche. Doch ihr Lebensstil unterscheidet sich in keinster Weise von dem der Welt. Sie hören täglich die Musik dieser Welt. Sie ernähren sich wie diese Welt. Alkohol, alles, was auch immer dazugehört. Sie kleiden sich wie diese Welt. Sie schauen die gleichen okkulten Filme wie diese Welt. Sie sind Weltmenschen. Sie leben und lieben die Welt und gehen mit der Welt in die Gemeinde ein und aus. so wie es ihnen gefällt. Die Welt wird mit in die Gemeinde reingenommen und dort wird Werbung für sie gemacht. Und so hat die Welt Einzug gehalten in die Gemeinden. Und darum sind wir heute an dem Punkt, wo wir heute sind, nämlich noch nicht in Kana. Denn sie machen keinen Unterschied mehr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Zwischen dem, was rein ist und dem Unreinen. Ist der Sabbat heilig? Woher wissen wir das? Aus der Schrift. Gott hat es uns gesagt. Was ist aus dem Sabbat geworden heute? Wie wird er geheiligt? Am Sabbat wird in Restaurants gegangen. Am Sabbat geht man Eis essen. Am Sabbat geht man ins Musical. Am Sabbat redet man über weltliche Dinge, über mein neues Auto, über meinen nächsten Urlaub, den ich bei TUI im Angebot für 999 bekommen habe, statt 2000 Euro. Am Sabbat rede ich über die neuesten Schuhe bei Deichmann und Zalando, die ich für 40% kriege. Ja, das ist der Sabbat. Am Sabbat plane ich schon meinen nächsten Zahnarztbesuch für die kommende Woche. Am Sabbat gucke ich vielleicht so ins Internet am Nachmittag, was läuft heute Abend im Kino. Was ist aus dem Sabbat geworden, ihr Lieben? Erinnert ihr euch noch an die Predigt? Schließt die Tore. Schließen wir die Tore am Freitagabend bis zum Sabbatabend? Ist das ein geschützter Raum, wo wir Gemeinschaft mit Gott und dem Heiligen Geist haben? Was ist aus dem Sabbat geworden? Mit was für einem Gefühl stehst du Freitagmorgens auf? Freust du dich auf den Sabbat? Ja, der letzte Arbeitstag in wenigen Stunden ist Sabbat. Innigliche Gemeinschaft mit dem Herrn, mit der Familie, mit meinen Geschwistern. Wieder eine Dosis, eine volle Dosis an geistlicher Nahrung tanken. Erfrischt werden vom Wort des Herrn, vom Geist Gottes. Vorbereitet werden auf die Wiederkunft Jesu, zusammen mit meinen Geschwistern. Ist das deine Einstellung, wenn du Freitagmorgens aufstehst? Oder, oh nee, heute ist ja Sabbat, heute Abend. Ich muss ja noch Holz spalten. Dann muss ich noch einkaufen gehen. Ich wollte noch meine Räder wechseln am Auto. Oh, das schaffe ich alles nicht. Weil um 6 schon die Sonne untergeht. Was ist deine Einstellung zum Sabbat? Ein jeder prüfe sich selbst, wo er steht. Denn sie machen keinen Unterschied mehr zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Und jetzt zieht der Herr einen Schlussstrich. Und den zieht er in Ezekiel Kapitel 9. Dort lesen wir jetzt ein paar Verse. Nachdem Ezekiel auch all diese Gräuel gesehen hat, zeigt ihm der Herr etwas Elementares. Ezekiel Kapitel 9. Dort die Verse 1 bis 7. 1 bis 7. Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach: Kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer, das übersetzt übrigens Luther falsch, er übersetzt Engel, aber es kamen 6 Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut, und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Bisher erstmal. Was sieht Ezekiel? Der Herr ruft mit lauter Stimme: Kommt herbei, ihr Aufseher oder auch Wächter. Jeder nehme eine Zerstörungswaffe, seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und inmitten dieser 6 Männer mit den Zerstörungswaffen kommt ein 7. Mann. Was hat der? Der hat ein Gewand an und hat Schreibzeug um seine Hüfte. Das heißt, 2 ganz verschiedene Aufgaben. 6 Mann mit ihrer Zerstörungswaffe und einer, der hat Schreibzeug. Jetzt schauen wir weiter. Sie gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Wo sind sie hineingegangen? Wo ist der eherne Altar? Im Heiligtum, im Vorhof. Dort befindet sich der eherne Altar. Das ist die erste Station, wenn du ins Heiligtum hineingehst. Vorhof, eherner Altar. Danach das Waschbecken und dann kommst du ins Heiligtum rein mit dem Leuchter, dem Schaubrottisch, dem Räucheropferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade. Aber zuerst hast du den ehernen Altar. Und Gott sagt, stellt euch neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, der über dem sie gewesen war, also auf der Bundeslade, im Allerheiligsten, hin zur Schwelle des Hauses. Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Warum ruft er zuerst diesen Mann zu? Ganz einfach. Wenn er nicht zuerst ihm den Befehl gibt, dann machen die anderen etwas falsch. Das heißt, Gott fängt jetzt an, die Böcke von den Schafen zu trennen. Und er sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Geh hin, mitten durch die Stadt Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die da seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer, Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen, verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen. Geht hinaus. Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt. Vielleicht machen wir keinen Unterschied zwischen dem, was heilig ist und unheilig, zwischen dem, was rein und unrein ist. Aber jetzt habe ich eine Frage. Macht der Herr einen Unterschied? Ganz gewiss. Denn hier erhalten 6 Männer den Befehl, all diejenigen zu töten, die keinen Unterschied gemacht haben zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und ganz interessant an dieser Sache ist eines. Wer bekommt das Zeichen an seiner Stirn? Sind es diejenigen, die all die Gräuel in der Gemeinde verüben? Nein. Sind es diejenigen, die keine Gräuel in der Gemeinde verüben? Das wäre jetzt nur die halbe Wahrheit. Nein. Wer bekommt das Zeichen an seine Stirn von dem 7. Mann, von Jesus, der versiegelt? Wer bekommt das Zeichen? Es sind nicht nur diejenigen, die keine Gräuel verüben in der Gemeinde des Herrn, sondern die auch noch über die Gräuel in der Gemeinde seufzen und jammern. Und hier, ihr Lieben, steckt eine enorm wichtige Botschaft für das Volk Gottes. Es ist eine Sache, ein gutes, wohlgefälliges Leben vor dem Herrn zu führen. Vielleicht denkst du dir, ich gehe den richtigen Weg. Und das mag auch stimmen so, auch alles okay sein. Und dann siehst du in der Gemeinde viele Gräuel, Musik, Mode, Irrlehren, der Drang zur Ökumene, heidnische Bräuche, Tradition, alles Mögliche an Getier und Bildnissen und unheiligem Zeug. Aber es interessiert dich nicht die Bohne. Du gehst daran vorbei. Neben dir sterben Menschen, weil sie im Haus des Herrn diese Gräuel begehen. Und der Herr hat 6 Männer beauftragt. 6 Männer. Ihr Werkzeug in die Hand, ihre Zerstörungswaffen in die Hand zu nehmen. Sie werden erschlagen von dem Herrn, weil sie sein Heiligtum entweiht haben. Die Aufseher mit den Zerstörungswaffen in ihrer Hand stehen schon bereit. Der Herr wird seine Gemeinde von Grund auf erwecken, reformieren und reinigen. Jetzt, bevor er wiederkommt. Doch zu denen, die das Zeichen an ihrer Stirn von Jesus erhalten, gehören diejenigen, die da seufzen, jammern und klagen über die Sünden, die da mitten im Volk des Herrn verübt werden. Ihr Lieben, lasst uns nicht regungslos zuschauen. Lasst uns für die Missstände in den Gemeinden beten und fasten. Lasst uns jammern und seufzen über den Zustand der Gemeinde, wenn diese Gräuel unter uns geschehen. Lasst uns in Sack und Asche gehen und flehend das Angesicht des Herrn suchen, damit er eingreift und dem Satan ein Schild vor die Tür stellt. Wenn der Herr ein Schild hinstellt, wo drauf steht Satan mit seinem Bild, Eintritt verboten, dann wird er auch nicht reinkommen. Wenn wir es aufstellen, dann lacht er sich tot. Das ist der Unterschied. Wir haben ihm die Türen geöffnet, dem Feind. Die Türen für die Welt sind weit offen und der Einfluss der Welt hat die Gemeinden mächtig im Würgegriff. Und dennoch ist es die Gemeinde des Herrn, die der Herr höchstpersönlich mit seiner Hand reinigen wird. Doch lasst uns nicht im Zustand der Gleichgültigkeit leben. Die treuen Diener des Herrn sind auch heute noch als Wächter eingesetzt über sein Volk. Vielleicht, ich habe mich vor ein paar Jahren aus so einem Forum in Facebook verabschiedet. Das war das offizielle Forum der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Und da waren einige Irrlehren drin, mächtig zum Teil. Dann habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Und dann kamen spöttische Kommentare. Bist du jetzt der Wächter über Gottes Volk und so weiter. Die Leute fangen an zu spotten. Jetzt lasst uns mal lesen, was Ellen White dazu sagt. Wir haben eine riesige Verantwortung vor dem Herrn. Und im Buch Diener des Evangeliums, Seite 9, schreibt Ellen White Folgendes. Die Wächter auf den Mauern Zions genießen das Vorrecht, so nahe zu Gott zu stehen und für die Eindrücke seines Geistes so empfänglich zu sein, dass er durch sie wirken kann, um den Sündern ihre Gefahr und auch den Zufluchtsort zu zeigen. Und jetzt hört gut zu. Von Gott erwählt, durch die Weihe versiegelt. Von Gott erwählt, durch die Weihe versiegelt, sollen die Männer und Frauen vor dem drohenden Verderben retten. Sie sollen ihre Mitmenschen vor den sicheren Folgen der Übertretungen getreulich warnen und ebenso treu das Wohl der Gemeinde hüten. Was heißt das? In der Gemeinde geschehen Gräuel vor dem Herrn, aber kennt ihr die drei Affen? Ja? Ist es das? Steht hier das? Sie sollen ihre Mitmenschen vor der sicheren Folge der Übertretung getreulich warnen und ebenso treu das Wohl der Gemeinde hüten. Nie darf ihre Wachsamkeit ermüden. Ihr Werk erfordert die Kraft ihres ganzen Leistungsvermögens. Wie Posaunenstöße müssen ihre Stimmen erschallen und nie sollten sie einen undeutlichen, einen ungewissen Laut geben. Was heißt das, ihr Lieben? Nie sollten sie einen undeutlichen und ungewissen Laut geben. Was meint Ellen White damit? Ganz einfach. Wir sehen etwas, was in der Gemeinde falsch läuft. Und es kommt irgendwie zum Gespräch mit der betreffenden Person. Man geht so ein bisschen tiefer rein und dann möchte man aber nicht dem nicht auf die Füße treten und ja, niemanden verletzen, ja, nicht zu nahe, nichts, ja. Und dann, was macht man? Man findet einen Kompromiss. Also weißt du, ich persönlich würde das jetzt nicht so machen, aber wenn das für dich okay ist, du, jeder kann so seins machen. Das ist der undeutliche und der ungewisse Laut der Posaune. Damit hat Gott uns nicht beauftragt. Damit nicht. Nicht um Lohn dürfen sie arbeiten, sondern weil sie nicht anders können. Weil sie erkennen, dass auf ihnen ein Weh ruht, ein Schmerz. Hier sind die, die da seufzen und jammern und klagen über die Sünden und die Gräuel im Volk Gottes. Auf ihnen ruht eine gewaltige Last. Und sie sagt, dass auf ihnen ein Weh ruht, wenn sie versäumen, das Evangelium zu predigen. Gräuel, die in der Gemeinde verübt werden, müssen angesprochen werden. Wir müssen das Volk Gottes warnen, wenn wir sehen, dass es einen falschen Kurs nimmt. Es ist unsere Verantwortung, auf Einzelne zuzugehen und sie mit göttlicher Liebe zurechtzuweisen. Ich möchte euch eins sagen. Dieses Thema ist natürlich ein sehr sensibles Thema, ganz klar. Wir haben aber etwas falsch gemacht. Viele glauben, dass wenn man etwas in Liebe tut, automatisch ein positives Ergebnis da ist. Und wenn kein positives Ergebnis da ist, dann hast du es nicht in Liebe getan. Krank. Denn ich stelle euch eine Frage. Wie hat Jesus die Menschen zurechtgewiesen, ermahnt, getadelt, gewarnt vor ihren falschen Wegen? Hat es Jesus mit Hass und Bosheit gemacht? Nicht ein einziges Mal. Er hat alles mit Liebe getan. Jetzt eine Frage. Wo sind die ganzen Leute, die er ermahnt und gewarnt hat? Damals zu seiner Zeit. Wenn er es in Liebe getan hat, müssten ihm ja alle automatisch folgen. Nein, viele, auch wie der reiche Jüngling und viele andere, haben sich abgewandt von ihm. Aber er hat es in Liebe getan. Also ist jetzt etwas in Liebe zu tun automatisch ein Garant dafür, dass derjenige sich bekehrt, umkehrt und verstanden hat, worum es geht? Nein. Aber es wird umgekehrt verwendet, wenn man etwas wirklich versucht, wenn man für jemanden betet. Und dann irgendwann mal kommt der Moment, wo man hingeht und sagt, ich würde gerne mit dir sprechen. Und es funktioniert nicht. Derjenige sperrt sich, möchte nicht und geht seinen Weg weiter und wird wütend und zornig und redet vielleicht dann noch schlecht. Kann alles passieren. Es ist automatisch im Umkehrschluss, der Spieß wird umgedreht und heißt, ja, du hast es ihm nicht in Liebe gesagt. Ihr Lieben, dann hat Jesus nichts in Liebe gesagt. Denn viele haben sich abgewandt von ihm. Und von den Jüngern später auch, von der ersten Gemeinde. Also ist es kein Garant. Liebe ist kein Garant, dass ein Mensch automatisch umkehrt und geht jetzt den richtigen Weg. Es kann auch ganz anders sein. Bitte beachtet das. Und wenn wir einen falschen Kurs einschlagen, dann müssen auch wir bereit sein, Ermahnungen und Zurechtweisungen anzunehmen. Das ist echte Heilung in der Gemeinde. Alles zu dulden, was heute Mode ist, ist der absolut falsche Weg, ihr Lieben. Dieser Weg führt zum Abfall und direkt in die Hände des Feindes, denn er wartet. Der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem, was heilig ist und zwischen dem, was unheilig ist. Lasst uns nicht einer Täuschung erliegen. Die Gräuel, die mitten im Haus Gottes verübt werden, sind in allen himmlischen Büchern verzeichnet. Sind alle in den himmlischen Büchern verzeichnet. Wo sind heute die Männer und Frauen, die da jammern und seufzen darüber? Oder ist es uns egal, in welche Richtung eine Gemeinde sich bewegt? Ökumene? Ja, ich bin zwar nicht dafür, aber wenn die das wollen, ich mische mich da nicht ein. Ist nicht meine Baustelle. Gleichgültigkeitsprinzip. Wenn du zum Volk des Herrn gehörst, zu seiner Gemeinde, ein echter Nachfolger Jesu bist, mit Leib und Seele, dann ist das Volk und seine Gemeinde deine Baustelle. Alles, was hier geschieht, kannst du durch deinen Einfluss, durch Gespräche, durch Gebete, durch Fasten, kannst du in eine bestimmte Richtung lenken. Sag niemals, ich kann da sowieso nichts tun. Das sagte Mose zu Gott auch, ich kann das sowieso nicht. Möge der Herr uns die Augen öffnen, damit wir erkennen, was richtig und falsch ist und damit wir handeln. Paulus, Petrus, all die Propheten, Johannes, Jakobus, alle Diener des Herrn haben in ihrer Verantwortung gehandelt und Missstände im Volk des Herrn angesprochen. Sie haben getadelt und ermahnt. Möchten wir nicht nach Hause? Lassen wir alles so, wie es läuft, auch wenn es falsch läuft. Und dann können wir gewiss sein, dass der Herr uns noch einmal 40 Jahre lang in der Wüste schenkt. Und wenn wir dann nichts gelernt haben, dann kommen die nächsten 40 Jahre. Denn Ellen White sagt, Jesus wäre bereit, wiederzukommen. Sie hat diese Vision 1903 bekommen. Und da hat Jesus ihr gezeigt, dass er ein paar Jahre vorher bereit war, aber sein Volk hat sich in dem Moment abgewandt von ihm. Und jetzt haben wir ungefähr, wenn wir so Ende 1800, vielleicht war es 1890, 1895, sie spricht ungefähr in dem Zeitraum, war Jesus bereit wiederzukommen. Jetzt haben wir 120 Jahre danach. Also dreimal 40 Jahre haben wir wiederbekommen, wo wir in der Wüste im Kreis laufen, um darüber nachzudenken, ob wir über uns, über all die Gräuel, die da geschehen, im Haus des Herrn jammern und seufzen, oder ob wir uns zurücklehnen, ist nicht mein Problem. Wenn uns alles egal ist, ihr Lieben, dann werden wir vielleicht noch lange Zeit auf dieser sündigen, verderbten Erde verweilen. Wenn aber die Gräuel und Sünden inmitten des Volkes uns schmerzen, dann ist das der Beginn einer gewaltigen Erweckung und des großen Abschlusswerkes. Denn dann können wir auf die Knie gehen, wenn uns das bekümmert, wenn uns das wehtut. Und dann wird der Herr unsere seufzenden Gebete erhören und er wird mächtig handeln. Es ist nicht egal, ob mir etwas egal ist oder nicht. Möge der Herr uns segnen, mit seinem Heiligen Geist erfüllen, damit wir als treue Diener und Wächter des Herrn befunden werden. Amen.